SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Kommen wir zum nächsten Buch. Wir springen zu Platz 2, der in diesem Monat doppelt besetzt ist. Das gute Benehmen, so heißt der Roman der irischen Schriftstellerin Molly Keane, der in deutscher Fassung von Bettina Arabanel im Kiona Verlag erschienen ist. 1981 kam das englischsprachige Original Good Behavior heraus. Es gab in den 1990er Jahren auch schon mal eine deutsche Übersetzung und es scheint, dass dieser Roman jetzt den Nerv der Zeit trifft, wie auch Tara Louise Witwer im Vorwort formuliert. Darauf werden wir später vermutlich noch eingehen. Julia Schröder, wir befinden uns in den 1920er Jahren auf einem Anwesen der Familie St. Charles. Wie ist es denn um diese Familie bestellt?
Ja, die teilt das Schicksal vieler Mitglieder der anglo-irischen Gentry, also dieses Landadels, die in dieser Zeit da alle in ihren Gütern sitzen und die im Grunde nicht mehr bezahlen können. Also die leben sozusagen, man will nicht sagen über ihre Verhältnisse, weil ihre Verhältnisse, die waren mal entsprechend, sind es aber nicht mehr. Die leben von der Substanz. Und die Familie St. Charles, auf die trifft das auch zu. Das Ganze spitzt sich dann zu, weil der Vater auch noch mit einer schweren Verwundung, also hat ein Bein verloren, aus dem Krieg zurückgekehrt ist und seitdem zunehmend dem Alkohol verfällt. Aber das mit dem Alkohol ist auch weit verbreitet in diesen Kreisen seiner Zeit. Und jetzt sind die 20er Jahre. Die Wirtschaftskrise schlägt noch nicht so durch, aber natürlich, man hat da schon so ein bisschen Tanz auf dem Vulkan. Und dem widersprechen aber eigentlich die Figuren dieses Buchs. Vor allem die Ich-Erzählerin, Arun St. Charles, die Tochter der Familie, ist eine ziemlich tölpelhafte Außenseiterin, schon deshalb, weil sie einfach sehr groß und auch ziemlich schwer offenbar ist. Und ihr deutlich charmanterer Bruder ist im Grunde der Sonnenschein der Familie. Und nun wachsen die beiden heran und sind eben jetzt junge Erwachsene. Dieses Verhältnis zwischen den beiden scheint sich irgendwie in so eine gewisse Kameraderie oder Komplizenschaft hinzuentwickeln. Was aber nicht unbedingt den Tatsachen entspricht. Wie in diesem Buch sehr viele Dinge, die zunächst mal erzählt werden, von der Ich-Erzählerin Arun St. Charles, nicht den Tatsachen entsprechen.
Wenn man sich Romane, aber auch Fernsehserien anschaut, die ein ähnliches Setting haben, geht es immer um Liebe, Tod und Wahnsinn. So auch hier. Vielleicht schauen wir uns mal die verwickelten Liebesverhältnisse vor allem besagter Tochter an.
Naja, diese Tochter, die hat eben, weil sie nicht sonderlich attraktiv ist, hat sie eigentlich kein Liebesverhältnis, wenn man nicht ihre Beziehung zu ihrem Vater als solches verstehen will. Also er scheint derjenige zu sein, der seine Tochter auch liebt, obwohl sie so ist, wie sie ist. Von der Mutter wird sie verachtet und ihr Bruder profiliert sich eher auf ihre Kosten. Aber das schlägt dann eben um, als die beiden junge Leute sind. Da kann der Bruder sie nämlich brauchen, weil er selber eine, wie sich herausstellt, homosexuelle Beziehung zu seinem gut aussehenden besten Freund offenkundig hat. Rune will das aber nicht zur Kenntnis nehmen.
Das war jetzt punktgenau hin erzählt auf die Lesestelle, die wir genau jetzt hören. Also ist eine junge Frau, die ist verliebt in jemanden, aber der ist leider schwul. Bitte sehr.
Bald würde er abreisen. Der strahlend helle Herbst lag vor mir, ohne ihn und ohne Hubert. Ich verbot es mir, die wenigen Tage zu zählen, die noch bleiben, bis Hubert nach Cambridge zurückkehren würde und Richard zu seinem Regiment. Unter keinen Umständen wollte ich auch nur eine Minute unserer gemeinsamen Zeit verlieren. An diesem Abend war ich in einer melancholisch getrübten Stimmung, die ihren Höhepunkt in stechenden Schmerzen fand. Schmerzen, die ich als leichte monatliche Beschwerden abzutun gelernt und nicht zu wichtig zu nehmen hatte. Dieses Mal war das Heilmittel in Reichweite. Endlich wusste ich, was Gin für mich tun konnte. Mit dem Zahnputzglas in der Hand klopfte ich an Richards Tür. »Komm rein«, rief er nach einer Weile. Er wirkte riesig und beinahe bedrohlich, wie er sich da in seinen dunklen Morgenmantel gehüllt eine Zigarette anzündete und in den viereckigen Mahagonispiegel schaute. Hubert saß auf der Bettkante, in eins der weiten, groben, rot abgesteppten Badehandtücher gewickelt, die schon damals an die 50 Jahre alt gewesen sein müssen. Er streckte einen nackten Arm nach Richards Zigarettenetui aus. Keiner von beiden bot mir eine an. Nach einer Weile sagte Richard, »Wolltest du einen Drink?« »Ja, ich fühle mich ziemlich mies.« Hubert sagte nichts. Er schwieg, so verschlagen und distanziert wie früher, als er Mummys Liebling war und ich im Regen stehen gelassen wurde, bevor ich ihn lieben gelernt hatte. Richard knotete mit peinlichster Diskretion den Gürtel seines Morgenmantels zu und nahm die Flaschen aus dem Wäschekorb. »Gibt leider keine Zitrone«, sagte er, als er einen Schwall Gin in mein Zahnputzblas goss und den Cointreau hineintröpfelte. Und noch während er das sagte, entdeckten meine ungläubigen Augen eine Zitrone auf der Frisierkommode. Für ihre Drinks bestimmt, nicht für meinen. Ich glaube, Hubert merkte, dass ich sie sah und dass es zu spät war, als er vom Bett zur Frisierkommode ging, um sich mit Richards Bürste die Haare zu bürsten. Er setzte sich hin, die nackten Schultern ihrem Spiegelbild zugeneigt. Richard gab mir mein Glas zurück und wandte sich ab. Ich glaube, er schaute auf sein Handgelenk nach einer Uhr, die er noch nicht angelegt hatte. »Vielleicht sollten wir uns mal anziehen«, sagte er. »Ja, sonst verspätet ihr euch«, brachte ich heraus, obwohl ich wusste, dass das Abendessen noch Stunden hin war. »Ich lasse euch so lange allein.« Ich stellte mein Glas ab. »Sicher könnte ich wiederkommen.« Im Spiegel sah Hubert, was ich tat. »Nimm es mit, Süße«, sagte er sanft. Mit dem grässlichen, randvollen Glas in der Hand stand ich draußen vor der Tür. Ich hörte, wie sie anfingen zu lachen, ein erleichtertes Gekicher. Und als sie meinten, ich wäre weit genug weg, folgte mir ihr schallendes Gelächter. Gelächter, das von einer gelösten Anspannung zeugte und mich ausschloss.
Isabel de Mey las aus Molly Keens Roman »Das gute Benehmen«, der für den Kiona Verlag aus dem Englischen von Bettina Arabanel übersetzt worden ist. Das Buch steht auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im April. Vielen Dank. Shirin Sochitawalla, das Gelächter der beiden Jungs schließt die verliebte Arun aus, wie wir gerade gehört haben. Im Vorwort, das habe ich auch schon erwähnt, von Tara Louise Witwer, geht es um die Aktualität der weiblichen Hauptfigur. Was macht die Familiengeschichte, die vor 100 Jahren spielt, was macht diese Figur Arun für die Gegenwart so interessant?
Dem würde ich mich gar nicht anschließen, dass das so aktuell ist, ehrlich gesagt. Ich finde, das Buch macht besonders diese Ich-Erzählerin und dann aber eher ihr Ton und dieser schwarze Humor, der da drin ist. Das kam jetzt in dieser Szene vielleicht gar nicht so raus, aber ich fand das unheimlich amüsant und auch rasant erzählt, wie so eine schwarze Gesellschaftskomödie dazu passieren zu schreckliche Sachen. Aber es ist schon sehr eigentlich auf Pointe ja auch erzählt. Es gibt eine Szene, in der diese Ich-Erzählerin total betrunken ist. Also das ist reinster, bösester Slapstick. Und das kann sie wirklich richtig gut. Wie sie in der Gegenwart verortet ist, ehrlich gesagt, da bin ich überfragt.
Naja, also im Vorwort bekommen wir gewissermaßen vorneweg eine Interpretation mitgeliefert, dass diese Figur eine Vorgängerin ist von diesem Filmcharakter Fleabag. Und
einigermaßen absurd ist das, oder? Mhm.
Ich habe das glücklicherweise erst gelesen, nachdem ich den eigentlichen Roman gelesen habe und habe gedacht, ja, das haben sie gemacht, weil die Verfasserin dieses Vorworts also offenkundig Influencerin ist. Und weil man damit vielleicht anschlussfähig sein will für eine jüngere Leserschaft. Es ist im Grunde nicht sonderlich stichhaltig, was da drin steht, weil Rune eben gerade nicht eine dann letztlich doch ganz liebenswerte, durchgeknallte Type ist, sondern sie ist Angehörige einer Gesellschaftsschicht, bei der nur dieses sogenannte gute Benehmen zählt, was nicht bedeutet, dass man sich wirklich gut benimmt, also anständig ist, sondern dass das alles immer den Anschein erweckt, dass man immer das Dekorum wahrt, dass man keine Gefühle zeigt, keine heftigen Ausbrüche, sondern immer so tut, als wäre alles in Ordnung. Und hinter dieser Fassade schwelen und schwären eben im Grunde die Konflikte, die Traumata, die Frustrationen, die sich dann eben in solchen Szenen entladen, dass jemand sich dann plötzlich total einen antrinkt vor lauter Kummer oder was anfängt mit dem Hausmädchen oder irgendwas mit Pferden macht und Leuten, die diese Pferde besitzen. Pferde spielen eine große Rolle in diesem Buch. Und das sind alles so Ersatzhandlungen für die Gefühle, die nicht ausgedrückt werden dürfen. So, und das hat natürlich gar nichts Modernes. Was aber modern ist an dem Buch oder was sehr zeitgenössisch ist, das ist tatsächlich dieser Blick der Erzählerin, der einerseits völlig vernebelt ist von ihren Einbildungen und dem, wie sie es gerne hätte. Und zugleich, und das ist eben die Leistung der Autorin Molly Keane, zugleich es schafft, der Leserschaft zu vermitteln, was tatsächlich geschieht. Man kommt halt selber drauf und sie gibt eben genau die richtig dosierten Hinweise dafür. Das finde ich das sehr gut Konstruierte an diesem Buch.
Wir müssen Jan wieder in die Diskussion einbinden.
Auf jeden Fall.
Ich stimme bei allem zu, was gesagt. Mir fehlt nur eins und das muss jetzt mal fallen. Ihr habt noch nicht das Wort Mami gesagt. Und wenn man es etwas zuspitzt, diese Figuren sind alle wichtig, Hubert und so, aber dieses Buch kreist um eine Figur namens Mami. Und wir wissen auf Seite 5 schon, dass sie von der Erzählerin durch eine Kaninchenmus ins Jenseits befördert wurde. Und dann entfaltet sich der ganze Roman als psychologische Erklärung und Motivation dafür, warum diese Frau eine Hassliebe zu ihrer Mutter hatte.
Das ist eine Rachegeschichte, ganz offensichtlich. Jedenfalls bekommt man das mit. Jan Wiele, was ich aber wissen möchte, ist mal abgesehen von dem Setting, das mich ja ein bisschen auch tatsächlich an Fernsehserien wie Downton Abbey erinnert hat. Da hat man auch sehr ähnliche Figuren und es geht um diese heruntergekommenen Landadel. Was leistet dieser Text literarisch? Wie würden Sie das einordnen?
Ich will jetzt nicht besserwisserisch sein, und das ist so ein bisschen wie mit dem Vorwort. Also dieser Roman ist ja 1971 geschrieben. Das heißt, er ist auch lange vor Downton Abbey und er ist schon einmal ins Deutsche übersetzt worden vor ein paar Jahren. Deswegen müsste man es eigentlich umgekehrt sagen. Also er hat vielleicht etwas geleistet schon.
Das ist ein Vorgänger, natürlich.
Zu der Zeit von, ich sage jetzt mal, Harold und Maud oder sowas, wo man eine ironische Sicht auf diese anglo-irische, wie schon gesagt wurde, heruntergekommene Gentry halt hat.
Also ich bin mir ganz sicher, dass die Drehbuchautorinnen und Autoren von so Produkten wie Downton Abbey sich aus einer ganzen Reihe von Romanen bedient haben. Und das scheint mir, jedenfalls ging mir das bei der Lektüre so, dass das auch so ein Vorläufer davon ist. Aber was zeichnet dieser Text jetzt nun literarisch aus? Das haben Sie mir immer noch nicht beantwortet.
Ich glaube, der Witz an der Sache ist ja auch, also dass sie ein Kind ist und dass wir als erwachsene Leser und Leserin ja immer ein bisschen mehr wissen. Also sie erzählt uns, was sie sieht und wir können das natürlich ganz anders einordnen und dadurch bekommt der Text irgendwie so eine interessante Spannung. Ja. Dann habe ich mich bei einer Sache, da würde ich gern wissen, was Sie denken, gefragt, also es fängt mit diesem Karnickelmus an und Karnickel ist ja immer wie so ein Triggerwort, dann denkt man sofort an Alice im Wunderland. Oder dieser Wohnsitz heißt dann Temple Alice. Und ich habe dann die ganze Zeit überlegt, ist das irgendeine Spur? Und das Einzige, was mir eingefallen wäre, dass es so wie bei Alice hinter den Spiegeln so Parallelwelten. Und es gibt diese Erwachsenenwelt und diese Kinderwelt. Und das sind wirklich total unterschiedliche Sphären. Genauso wie sie die feinen Unterschiede zwischen der Oberklasse und diesen ganzen Bediensteten beschreibt. Und wie sie die Sphären zwischen Männern und Frauen, was ein total wichtiger Punkt in diesem Roman ist. Und das wäre vielleicht, um auf Ihre Eingangsfrage zu kommen, das Zeitgenössische, diese Männer- und Frauenbilder. Weil die Mutter ist ja also gegen alle Mütterklischees entworfen. Also und die fand ich besonders interessant, muss ich sagen.
Aber dann könnte man ja fast sagen, dass alles nur ein Traum sei. Nein, das vielleicht nicht. Aber ich sage nur noch ganz kurz, was die Leistung ist für mich. Psychologisierendes Erzählen, im Grunde ein später Roman des 19. Jahrhunderts sozusagen noch. Also ich weiß, dass er erst Ende des 20. geschrieben wurde, aber sozusagen eine Figur, die psychologisiert wird in all ihren Widersprüchen, in dieser Hassliebe zur Mutter und auch, das wurde auch gesagt, dass der Leser mehr weiß als dieses Bewusstsein. Und das sorgt für Ironie und Humor auch oft.
Also vielleicht noch mal zur literarischen Leistung. Sie greift im Grunde einen ganz wichtigen, vielleicht den wichtigsten Traditionsstrang des angelsächsischen Erzählens der Moderne auf. Das ist tatsächlich dieser unzuverlässige und über sich selbst nicht aufgeklärte Erzähler. Den gibt es bei Henry James, den gibt es bei Ford Madox Ford. Und Julian Barnes ist jemand, der das auch aufgegriffen hat. Er ist sozusagen in ihre Fußstapfen getreten. Und die Erwähnung von Downton Abbey, das ist naheliegend, aber das ist wirklich die schwarze und verwurmte Rückseite dieser schönen Fassade, die wir in dieser Fernsehserie sehen, wo alle immer so nett miteinander sind und alles sich am Ende in Wohlgefallen auflöst. Natürlich nach schweren Katastrophen und Herausforderungen. Manchmal stirbt auch jemand. Aber das ist im Grunde, finde ich, nicht so relevant, sondern eigentlich eher das Personal, das durchgehend schrecklich ist. Also es gibt keine einzige sympathische Figur. Auch die Erzählerin ist nicht sympathisch. Die sind eigentlich alle fürchterlich. Also ich fand die alle ganz, ganz schlimm.
Und trotzdem bleibt man dran.
Und trotzdem bleibt man dran, weil das eben wirklich mit großem Raffinement aufgebaut ist.
Vor allem, weil man auch wissen will, warum waltet hier das Prinzip Rache. Molly Keynes Roman Das gute Benehmen aus dem Englischen von Bettina Arabanel, ins Deutsche übertragen für den Kiona Verlag aus München, Platz 2 der SWR-Bestenliste im März. Vielen Dank.